Moin zusammen, hier ist Lars vom Road to D&D Podcast und was soll ich sagen, manchmal ist einfach der Wurm drin. Es ist Dienstagabend und ich habe schon die ersten hasserfüllten, sehnsüchtigen Nachrichten bekommen, wo denn die Folge bleibt, denn heute Vormittag ist nicht wie gewohnt die Folge online gegangen. Das hängt an mir, oder beziehungsweise ich will immer lieber sagen an dem Schnittprogramm, das ist mir nämlich weggeraucht, nachdem die Folge fertig geschnitten war. Soll natürlich keinen negativen Rückschluss irgendwie auf die Qualität der Folge zulassen, die ist nämlich wie immer top. Es geht um den Paladin und damit auch schon genug der Worte und viel Spaß mit der aktuellen Folge. Moin zusammen und willkommen zur neuen Folge Road to D&D. Es ist mal wieder soweit, wir sprechen über neue tolle D&D-Klassen und mit wir meine ich natürlich mich und Christian.
Ja, und dieses Mal werde ich über eine Klasse abhaten.
Ist das so?
Geil. Ja, aber nicht, weil sie overpowered ist, sondern weil ich sie einfach strange finde.
Stimme ich dir erstmal vollkommen zu. Ich finde, also wegen mir können wir auch ein bisschen drüber abhaten, weil die overpowered ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe, also aus meiner persönlichen Spielleiter-Historie muss ich sagen, ich habe mich noch über keinen, muss ich ein bisschen relativieren, ich habe mich auch schon sehr über den Druiden aufgeregt, weil der mich auch schon zur Weißglut gebracht hat als Spielleiter. Aber der Paladin kam kurz danach und Fun Fact, beide sind in einer Kampagne gewesen.
Und auch in einer Kampagne gestorben dann später, oder?
Noch nicht, aber ich arbeite
dran. Du arbeitest dran, ja, okay, das dachte ich mir.
Und beim Druiden war es nämlich diese beschissene Bärenform, um die es geht und über die ich mich jetzt nicht schon wieder aufregen will. Beim Paladin ist es quasi die Eigenschaft, dass man, wenn er das nicht will, ihn quasi mit nichts trifft, was man dieser Gruppe entgegenschmeißt oder diesem Paladin im Speziellen entgegenschmeißt. Zumindest nicht auf den ersten Leveln. Aber warum das so ist und was da die Eigenschaften sind, da werde ich nochmal jetzt im Laufe der Folge drauf eingehen. Denn so ein Paladin kann ein ganz schönes Biest werden, wenn man den richtig spielt.
Das heißt, wenn sollte einer meiner Charaktere mal in deiner Kampagne sterben, werde ich ein Multiclass aus Paladin und Druiden spielen als nächstes.
Das könnte man tatsächlich sogar wirklich mal überlegen, weil tatsächlich diese Bärenform kriegt man ja echt schon super früh. Wenn du so ein Level 5, müssen wir mal konzipieren. Ich bin dafür, ich meine, wir reden ja schon relativ häufig bei den Klassen über irgendwelche abgefahrenen Möglichkeiten, wie man mit Multiclassing daraus irgendwelche verrückten Dinge machen kann. Wir können eigentlich mal drüber nachdenken, wenn wir mit diesen Klassen durch sind, in 4, 5 Folgen, wenn ich das so richtig im Blick habe, dass wir mal so eine Multiclass-Sonderfolge machen mit irgendwelchen verrückten Ideen und Konzepten, die wir mal durchdenken können. Und so ein Paladin-Druide, das klingt für mich gerade mal mental, als ob das zum einen eine ziemlich weirde, aber auch eine ziemlich mächtige Kombination sein könnte.
Ja, kann aber auch gut sein, dass irgendwas dann nicht funktioniert, weil wahrscheinlich müssen wir dann auch erstmal genau erklären, was man überhaupt zu Multiklassen braucht, weil es gibt nämlich Voraussetzungen zu Multiklassen. Man muss gewisse Attributswerte haben, um da überhaupt dann die jeweilige Klasse nehmen zu können. Aber grundsätzlich, klar, wenn man das von vornherein weiß, ich habe da Bock drauf, steht da erst ja nichts wirklich im Weg. Dagegen, ne? Im Weg dagegen.
Im Weg dagegen. Vielleicht sollten wir solche Gedankenkonstrukte nicht einfach unvorbereitet mal in die Luft stellen oder in die Luft, vollkommen falscher Ausdruck aber auch wieder. Denn jetzt hänge ich die ganze Zeit in Gedanken dabei, was da alles klappen könnte und was nicht. Aber ich glaube nämlich im zweiten Gedanken ist das doch eine scheiß Idee. Aber wie gesagt, machen wir alles in der Sonderfolge. Wir die Kombination, die ihr auf keinen Fall spielen solltet. Jetzt nämlich auch schon der Folgentitel fix.
Die beschissensten Multiclass-Sachen, die man bauen kann.
Es gibt doch hier diesen Absurd.
Absurd, ist der Name, ja. Ne? Der komplett also gemulticlassed hat.
Genau. Wer da mal sehr viel Spaß haben will, das setzt aber so ein bisschen Klassenwissen voraus. Aber so eventuell nach dieser D&D-Klassenserie hier vielleicht mal angucken. Da hat jemand einen Level 10 Charakter gebaut, ein Level 9 Charakter, der ein Multiclass aus allen Klassen ist. Also hat quasi in jeder Klasse Level 1 und ist so dann quasi Klassen aufgestiegen. Vollkommen nutzlos. Wirklich zu 100 fucking Prozent nutzlos. aber ja, ist wenn man es halt mal drauf anlegen will, ist sowas halt auch ganz interessant.
Ja, vollkommen nutzlos ist auch der Paladin. Nein, ist er nicht, aber Ich hab die Überleitung gesucht und habe sie nicht gefunden. Aber,
auf jeden Fall wäre das ein guter Einstieg für einen komplett unreflektierten Rant.
Ja, das stimmt. Aber ja, Ja, ich finde den Paladin halt scheiße, weil er irgendwie im Gegensatz zu anderen Zaubern für seine Zauber beten muss. Das finde ich irgendwie strange. So, weiß ich
nicht. Das ist die Sache, die du deswegen irgendwie blöd findest?
Ja, ich weiß nicht. Irgendwie kommen wir ja gleich noch mal zu. Ich rant dann gleich darüber, wenn es darum geht, warum er was machen muss und immer der Gute sein muss und so weiter. Das ist irgendwie langweilig. Ich weiß auch nicht. Ist so straightforward Klasse, so, wo ich mir denke,
ja,
wenig wobei Ecken und Kanten.
Ja, wobei ich tatsächlich, also wenn du halt so ein, also dadurch, dass du ja, ohne jetzt irgendwelche Tipps zu geben oder irgendwelche Gedanken bei Spielern zu impfen, die am Schluss irgendwie für ein beschissenes Abenteuer sorgen. Aber dadurch, dass ja im Allgemeinen so ein Abenteuerverlauf und so die, sag ich mal, das zumindest mir bekannte Naturell von D&D-Spielern schon ein bisschen darauf hinarbeitet, dass man irgendwie zumindest mal so ein bisschen edgy ist, weil man halt irgendwie doch Interesse an coolen Gegenständen und irgendwelchen riesigen Reichtümern hat und die in den seltensten Fällen mit absolut rechtschaffen gutem Verhalten bekommt. Ist man als Paladin in so einer Gruppe, obwohl man dann dieses rechtschaffen gute Gewissen ja meistens mit sich trägt, doch meistens auch der Problemfall der Gruppe, muss ich ehrlicherweise sagen. Und deswegen, und dadurch wird das Ganze dann so ein bisschen edgy meistens.
Also, das stimmt.
Also deswegen, ich glaube, ein Paladin ist direkt neben so einem chaotisch bösen Charakteren der zweitunbeliebteste Charakter in einer Gruppe.
Ja, genau. Und deswegen, und du kannst es ja aber als Spieler auch nicht anders spielen. Und das, also als Spieler regt mich das fast schon mehr auf, als wenn ich irgendwie, wenn jemand anderes den spielen würde, weil im Endeffekt weißt du ja selbst, dass du der Gruppe gerade auf den Sack gehst, aber wenn du es wirklich stringent durchziehst, irgendwie dein Verhalten als Paladin, dann musst du es ja so machen. Und sonst verlierst du deine Kräfte, was halt ultra nervig ist, finde ich. Also, ja. Ich werde niemals einen Paladin spielen, aber vielleicht manche haben da Bock drauf.
Ja, also stimme ich dir erstmal vollkommen zu. Also ich finde, ich kann mich auch nicht so hundertprozentig damit anfreunden. Vielleicht ist es auch meine World of Warcraft-Vergangenheit, die mich so ein bisschen daran hindert, Paladin zu spielen, weil da kam Paladin auch mal ein bisschen schlecht weg. Aber ich, keine Ahnung, ich finde einfach diesen Gedanken auch schon ein bisschen zuwider, dass man einen Charakter spielt, der vollkommen eigentlich hundertprozentig gute Kampfeigenschaften hat, da werden wir gleich ja noch mal ein bisschen konkreter drauf zu sprechen kommen, also der tatsächlich im Nahkampf keine großen Abstriche machen muss, aber beim Zaubern halt auch nicht. Und das halt irgendwie noch mehr als der Kleriker, also beim Kleriker bin ich ja schon drauf eingegangen, irgendwie, ich bin halt immer Fan davon, dass wenn man halt irgendwie Kompromisse machen muss, also wenn man viele, oder dass man, wenn man viele Sachen können will, halt auch entsprechende Kompromisse machen muss. Und diese Kompromisse sind mir beim Paladin und auch beim Kleriker einfach nicht negativ genug. So, man kann sich einfach viele positive Sachen rauspicken, ohne dass man mit großen negativen Konsequenzen rechnen muss. Und das nervt mich dann.
Ja, gut, das stimmt. Ja, vielleicht steigen wir erstmal ein. Also wir reden ja jetzt schon die ganze genau. Zeit und ranten hier und erklären, vielleicht rattern wir erstmal zumindest die Klassenmerkmale runter, bevor wir hier überhaupt weitermachen damit. Ich mache das mal schnell. Und zwar habt ihr einen 1W10 Trefferwürfel, wo ihr schon merkt, okay, der Paladin sollte dann doch in vorderster Front mit seiner Konstitution stehen. Ihr seid in allen Rüstungen geübt, in Schilden geübt, in einfachen Waffen und Kriegswaffen und könnt aber keine Werkzeuge benutzen.
So, ihr merkt aber, worauf ich hinaus will, ne? So, ihr könnt einfach alles tragen. Also alles, was richtig Wumms hat und alles, was richtig viel einstecken kann.
Und es kommt natürlich drauf an, wie der Paladin aussieht. Kann er wirklich alles tragen? so eine enge Jeans oder so kommt ein bisschen drauf an, ne? Kann er es tragen? Ich weiß nicht.
Ja, kommt auf euch an auch, Freunde.
So, solange ihr euch nicht wie euer Paladin kleidet, ist alles okay. Aber ja, er kann grundsätzlich alles benutzen, beziehungsweise alles tragen, kann halt nur nicht mit dem Hammer umgehen. Dafür braucht ihr den Kleriker. Aber ja.
Und das ist, glaube ich, ein Malus, der nicht wirklich erwähnenswert ist.
Nee, das stimmt. Also je nachdem. Es wird nicht der Moment kommen, wo ihr sagt, Mist, jetzt einen Hammer in der Hand haben, wenn ihr euer Schwert in der Hand habt. Das sollte eigentlich hinhauen. Um das noch abzuschließen, ganz schnell. Rettungswürfe sind Weisheit und Charisma. Charisma ist euer zauberwirkendes Attribut, aber wenn ihr euren Charakter erstellt, solltet ihr darauf achten, dass nicht unbedingt Weisheit euer höchstes Attribut ist, sondern Stärke und Charisma, weil in 90% der Fälle seid ihr halt auch darauf angewiesen, einen relativ guten Nahkampf-Schadensbonus bzw. Angriffsbonus zu haben. Deswegen Stärke und Charisma sind eure Hauptattribute, wo ihr irgendwie euer Hauptaugenmerk drauf legen solltet.
Exakt. Und dann der und was bei dem Paladin auch so ein bisschen mich jetzt nicht unbedingt stört, weil es macht ja einfach schon alles Sinn, wie der Paladin im Regelwerk gebaut wurde. Aber dadurch, also der Paladin ist eine vollwertige Kämpferklasse, wie wir jetzt ja schon quasi durch die Klassenmerkmale abschätzen können. Also wir können den Paladin in jede Rüstung stecken und mit fast jeder Waffe ausstatten. Dass der Paladin einfach wunderbar zaubern kann, müsst ihr mir zum jetzigen Zeitpunkt einfach erstmal glauben. Aber er kann auch noch ziemlich gut heilen. Und das nicht zuletzt wegen einer bestimmten Fähigkeit, die er auch von Anfang an hat. Und die nennt sich Handauflegen. Und Handauflegen finde ich auch gleichzeitig eine der coolsten Heilungseigenschaften, wenn man ehrlich ist. Denn die funktioniert so. Ihr habt quasi pro langer Rast einen Trefferpunkte-Pool, den ihr heilen könnt. Und dieser Trefferpunkte-Pool ist so groß wie die fünffache Stufe von euch als Kleriker. Also das skaliert also auch mit eurem Level-Up immer mit. Und mit einer Aktion, die ihr aufwendet, könnt ihr aus diesem Trefferpunkte-Pool schöpfen und dann über eine beliebige Höhe, die diesen Trefferpunkte-Pool halt nicht überschreiten darf, Mitspieler heilen. Das müsst ihr halt selbst so ein bisschen nachhalten, wie viele Punkte aus diesem Trefferpunkte-Pool ihr schon dann pro Heilung durch Handauflegen verwendet habt, pro langer Rast. Aber beispielsweise, ich habe drei Gruppenmitglieder und die sind halt alle ein bisschen angeschlagen. Kann ich halt als Paladin ohne weiteres hingehen, eine Aktion aufwenden, den einen um 3 Trefferpunkte heilen, den anderen um 4 Trefferpunkte heilen und den anderen wieder um 3 Trefferpunkte heilen. Solange natürlich irgendwie die 3 plus 4 plus 3 nicht meinen allgemeinen Pool an mir zur Verfügung stehenden Trefferpunkten überschreiten. Also der reduziert sich dann quasi mit jeder Heilung, die ihr da ausführt. Also echt super coole Sache und auch vor allen Dingen super nützlich, wenn ihr nämlich tatsächlich mal Kameraden habt, die im Kampf zu Boden gegangen sind, müsst ihr keinen, in Anführungszeichen, vollwertigen Heilungszauber oder ähnliches aufwenden, sondern könnt einfach sagen, dass ihr die Kreatur oder den Mitspieler einfach um einen Trefferpunkt durch dieses Handauflegen heilt und der ist wieder am Leben. Also auch dafür eigentlich ideal, ehrlicherweise.
Ja, und es ist halt auch eine Eigenschaft, die wahnsinnig gut skaliert mit höheren Leveln, ne? Also, ja. Wenn es halt immer mal 5 ist, dann haut ihr halt auf Level 5 schon eure 25 Trefferpunkte pro lange Rast raus. Das ist schon nicht schlecht.
Genau, also da kommt auch keiner, müsste ich jetzt tatsächlich mal überlegen. Aber eigentlich, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe, kommt da kein Heilzauber dran. Natürlich mit dem Aber, dass man dieses Handauflegen halt nur diese 25 Trefferpunkte einmal pro langer Rast hat und man natürlich auf Level 5, wenn man jetzt beispielsweise über einen Kleriker nachdenkt, der dann halt irgendwie Wunden heilen oder sowas Zauber hat, hat er halt so viele Zauberplätze zur Verfügung, dass er diesen Zauber häufiger pro Tag machen kann und dann summa summarum über diese 25 HP auf jeden Fall kommt. Nichtsdestotrotz, dafür, dass man das einfach mal mit dabei hat, egal was man auch für eine Subklasse als Paladin wählt, auf die wir dann gleich noch zu sprechen kommen, ist das schon einfach echt eine coole Nummer.
Ja, ich meine, man könnte Wunden heilen natürlich auch noch auf einem höheren Level wirken, so, ne? Aber grundsätzlich.
Ja, genau, also deswegen, also aber auch wenn ich mir gerade vorstelle, Level 5, da hat man dann als Kleriker Zauberslots der Stufe 3 zur Verfügung. Oder nee, der Stufe 2 sogar nur, ne? Mhm. Ich glaube, dann teilt man halt im Schnitt so um die 15, 16 HP. Nicht viel mehr.
Ja, das stimmt. Ja.
Also nagel mich gerade nicht drauf fest. Ich habe den Spell gerade nicht vor Augen.
Ich glaube, es ist ein W8 pro Stufe, meine ich.
Ja, ne?
Ja.
Und dann musst du ja immer noch würfeln, davon abgesehen, ne? Ich meine, diese 25 HP, die du noch auf Level 5 zur Verfügung hast mit Handauflegen, die sind halt einfach fix da. Da wird nichts gewürfelt oder ähnliches. Ja. Das ist schon eine coole Sache.
Ja, und man kann es halt auch deutlich taktischer einsetzen, wie du eben schon sagtest, wenn jemand auf dem Boden liegt, dann einfach mal kurz Hand auflegen, beziehungsweise man kann es sich einfach auch gut aufsparen. Und wenn es wirklich, in dem Fall hilft ja wirklich schon ein Trefferpunkt, um irgendwie jemanden wieder auf die Beine zu stellen, je nachdem. Das genau. Macht schon mehr Sinn, als dann irgendwie einen Level 2 Zauberslot irgendwie zu verbraten, den man irgendwie besser nutzen kann.
Und einen anderen Faktor finde ich, den man häufig auch vergisst, wenn man darüber nachdenkt, nämlich nicht nur, dass Handauflegen per se ein cooler Spell ist, sondern dass der Paladin ihn hat, ist nochmal besonders cool, weil sonst hat man ja häufig das Problem, dass Heilzauber, also so, ich sag mal so die populärsten Heilzauber, die gerade auf den unteren Stufen zur Verfügung stehen, sind Wunden heilen und heilendes Wort. Ohne da jetzt konkret drauf einzugehen, ist Wunden heilen einfach ein relativ mächtiger Heilungszauber, bei dem man aber das Problem hat, dass man das Wesen, das man halt berühren muss, während heilendes Wort ein etwas oder ein deutlich schwächerer Heilzauber ist, den man aber auf Entfernung casten kann. Mhm. Und das Problem ist natürlich, dass die ersten Personen, die im Zweifelsfall oder ehrlicherweise im besten Fall am Boden liegen, die sind, die in vorderster Front kämpfen und irgendwie am meisten einstecken. Und wenn man dann halt irgendwie als heilender Charakter, der normalerweise in den hinteren Reihen steht, irgendwie, was weiß ich, der Domäne des Lebens Kleriker, sag jetzt irgendwas, der müsste dann quasi erstmal an die vorderste Front laufen, dort den Kollegen heilen und dann auch wieder irgendwie halbwegs heil wieder zurückkommen, während der Paladin da vorne nun mal einfach schon steht. Ja. Und dann einfach den Kollegen Barbaren, der halt neben ihm gerade in den Dreck gebissen hat, einfach mal irgendwie noch mit einer Aktion wieder aufkratzen kann. Und der ist dann halt direkt wieder da, mit 25 Lebenspunkten auf Level 5. So, das ist schon echt nicht zu unterschätzen.
Ja, voll. Ich finde, das Einzige, was so ein bisschen ähnlich ist, ist vielleicht, ich weiß gar nicht, wie der Zauber auf Deutsch heißt, beim Waldläufer, ich glaube, gute Bären, heißt das so? Ich meine ja. Ja, wo der Waldläufer rein theoretisch dann diese Bären verteilen kann und irgendwie dem Paladin 3 in die Hand drückt und dem Barbar 3 in die Hand drückt und die dann an vorderster Front die noch verteilen können. Aber ja, grundsätzlich
ist das da, schon mächtig. Also auch da müsste entweder der Barbar ja in der Lage sein, sich die selbst reinzustopfen, oder der Spielleiter ist gnädig und lässt den Paladin mit einer Aktion ein paar seiner Bären an den toten Barbaren am Boden verfüttern.
Das stimmt.
Ja. Würde ich jetzt als Spielleiter auch erstmal schlucken, wenn mir so jemand, ein Charakter mit so einem Pitch kommt. Aber naja, gut. Kann man sich auch überlegen, keine Frage. Aber wie gesagt, gerade für diese, für so ein paar schnelle Heilungen an der Front, halt eigentlich mit der beste Spell, den das D&D-Universum so hat, meines Erachtens.
Ja, ja, das stimmt.
Zumindest auf den unteren Leveln.
Ja, ja. Das, aber wie gesagt, Hand auflegen ist ja auch auf höheren Leveln dann nochmal deutlich besser.
Ja, genau, klar.
Du hast übrigens was vergessen und das liegt nicht an dir, sondern es liegt wieder an einem Formfehler. Es ist was? Nicht unterstrichen.
Ach so, das ist korrekt.
Ja, nämlich göttliches Gespür, das kommt vor Handauflegen noch im Player's Handbook. Und hier auch wieder Grüße gehen raus, Analysis-Spiele, bitte einen Strich drunter machen, weil das ist nämlich eine eigene Fähigkeit. Und zwar heißt das, dass Paladine innerhalb von 18 Meter jegliche Personen bzw. Kreaturen erkennen können oder auch ausfindig machen können, die untot, himmlisch oder ein Unhold sind. Also ihr wisst erstens, wie viele Personen das sind innerhalb der 18 Meter und wo die sich befinden, könnt aber nicht irgendwie rausfinden, welche Identität die Personen haben. Als Beispiel steht hier witzigerweise Graf Strath von Sarovic.
Merkt es euch. Nicht auf blöde Ideen.
Also ihr wüsstet, okay, da ist irgendwie ein Wesen, das ein Vampir ist in der Nähe, aber ihr könnt nicht sagen, welche Identität das hat. Ich lese jetzt raus, dass der Paladin eigentlich auch nicht weiß, dass es ein Vampir ist, oder? Sondern er weiß nur, dass sich eins der Wesen in der Umgebung befindet, das untot ist, oder?
Ja, würde ich auch so sagen.
Ja, genau.
Wobei, also da muss man natürlich auch sagen, also da auch ein Input vielleicht an alle Spielleiter nochmal. Solche Fähigkeiten sind auch immer ganz interessant, um den Spielern vielleicht so eine Zusatzinformation zu geben, die für das Storytelling einfach cool sind. Also der Spieler wird sich natürlich nicht beschweren, wenn ihr dem sagt, da ist ein Vampir, statt dass ihr ihm sagt, da ist ein Untoter. Und für die Story ist das vielleicht dann besonders cool oder besonders erstaunlich für die Spieler, dass da auf einmal ein Vampir steht und nicht einfach so ein doofes Skelett, was sie schon irgendwie 15 Mal niedergemäht haben. Also das vielleicht auch immer in meinem Hinterkopf behalten.
Ja, genau. Aber grundsätzlich finde ich diese Fähigkeit eigentlich auch relativ mächtig. Zumindest wenn du irgendwie vor einer verschlossenen Tür stehst und schon weißt, hey, hier geht's darum, dass wir irgendwie gegen Untote kämpfen in diesem ganzen Dungeon. Und dann kannst du ja theoretisch immer herausfinden, ob sich hinter der nächsten Tür irgendwelche Untoten befinden oder nicht. Oder man macht es so als Spielleiter, dass man sagt, ja, innerhalb von 18 Metern ist das irgendwo, du kannst aber nicht genau wissen, wo innerhalb der 18 Meter. Um so ein bisschen runterzufahren von der Mächtigkeit.
Gut, aber auch ehrlicherweise ist die Situation, die du gerade beschrieben hast, auch exakt die eine Situation, in der man es halt verwenden würde, ne? du weißt, also es ist relativ wahrscheinlich, dass du mit Untoten oder ähnlichen Kreaturen zu tun hast und stehst vor einer verschlossenen Tür.
Ja. Ja, zum Auskundschaften halt, aber das stimmt. Und was ihr auch noch könnt, ist übrigens, innerhalb desselben Radius könnt ihr spüren, wenn irgendeine irgendwie eine Präsenz des Ortes irgendwie oder ein Gegenstand, wenn das ein heiliger Gegenstand oder ein heiliger Ort ist. Also der muss geweiht worden sein von irgendjemandem. Das könnte zum Beispiel in gewissen Kampagnen dafür sorgen, dass man gewisse Gegenstände, die man sucht, schneller findet, je nachdem.
Ja, oder tatsächlich, wenn ich mich da an die Curse of Strahd, also Fluch des Strahd-Kampagne erinnere, zum Beispiel um zu prüfen, ob ein Ort, der als vermeintlich geweiht gilt, auch tatsächlich geweiht ist.
Hm. Und zu oder ob man den richtigen gesuchten Gegenstand überhaupt gefunden hat.
Ja, auch zum Beispiel. Wer ja. weiß das schon.
Never know. Ja, aber ich finde es, wie gesagt, ganz nett. Und das könnt ihr so oft benutzen, wie euer Charisma-Modifikator hoch ist und plus 1 noch dazu. Also wenn euer Charisma-Modifikator 3 ist, dann könnt ihr das 4-mal benutzen. Und wenn ihr alle aufgebraucht habt, steht euch diese Fähigkeit wieder nach einer langen Rast zur Verfügung.
Exakt. Und das sind tatsächlich auch schon die Level-1-Fähigkeiten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, gerade für so Level-1-Fähigkeiten ist das schon ziemlich ordentlich. Und dementsprechend, das haben wir auch ja gerade bei den letzten paar Klassen häufiger mal schon mal gesagt, dass wenn so Klassen auf Level 1 schon so mächtige Eigenschaften haben, wie jetzt hier zum Beispiel der Paladin, bietet sich das automatisch immer so ein bisschen an, mal drüber nachzudenken, ob so ein Multiclassing da Sinn macht. Auf Level 2 kommt dann eine Fähigkeitenkombination, weiß nicht genau, wie man es ausdrücken soll, dazu, die wir schon vom Kämpfer kennen, und zwar die Fähigkeit Kampfstil. Und hier kann sich der Paladin dann zwischen verschiedenen Kampfstilen entscheiden, denen er folgen möchte. Das sind nicht ganz so viele wie beim Kämpfer. Beim Kämpfer haben wir, glaube ich, insgesamt 6, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe. Hier beim Paladin haben wir 4, und zwar den Kampfstil Duellieren. Wo man wieder, wer sich erinnert, dass es also alle 4 sind meines Erachtens identisch mit den Eigenschaften des Kämpfers. Duellieren, wenn ihr eine einhändig geführte Nahkampfwaffe dabei habt, könnt ihr plus 2 auf euren Schadenswurf mit dieser Waffe drauf rechnen. Ehrlicherweise irgendwie ein Paladin mit einer einhändig geführten Nahkampfwaffe irgendwie passt noch nicht so ganz in mein mentales Bild eines Paladins, um ehrlich zu sein. Aber hey.
Mit einem Schild.
Ja, stimmt. Also es ist tatsächlich nicht explizit gesagt, dass er kein Schild in der anderen Hand haben darf. Wobei das mich auch so ein bisschen wundert, weil dieses Duellieren suggeriert mir irgendwie schon so ein bisschen, dass es hier um wirklich diese typische, man steht sich mit 2 gezogenen Säbeln gegenüber und duelliert sich halt nun mal. Aber ja, tatsächlich steht hier nichts davon, dass er in der zweiten Hand kein Schild haben darf. Es ist nur explizit erwähnt, dass er in der zweiten Hand keine andere Waffe haben kann. Und ein Schild gilt meines Erachtens erstmal nicht als Waffe.
Also du kannst das Schild zwar als Waffe benutzen, glaube ich, aber es gilt eigentlich nicht als Waffe. Ja, deswegen lese ich das zumindest so, dass du zumindest dein Schild tragen kannst und dann vielleicht noch irgendeinen Hammer oder so. Natürlich ein Kriegskammer, kein normaler Hammer.
Der nächste Kampfstil ist genauso wie beim Kämpfer auch der Kampf mit großen Waffen. Hier habt ihr den Bonus, dass ihr, wenn ihr beim Schadenswurf mit eurer zweihändig geführten Nahkampfwaffe eine 1 oder 2 würfelt, ihr den Würfelwurf nochmal wiederholen dürft. Und dann müsst ihr aber das zweite Ergebnis nehmen. Ist im Prinzip einfach nur eine Möglichkeit, dass ihr euren Schaden maximiert, wenn man ehrlich ist. Der dritte Kampfstil ist der Kampfstil Leibwache. Auch den haben wir euch schon beim Kämpfer erklärt. Hier geht es darum, dass ihr mit eurer Reaktion einen Kameraden schützen könnt, indem ihr quasi euer Schild vor ihn haltet, wenn man so will. Ihr müsst nämlich auch ein Schild dafür in der Hand haben. Und wenn ihr dann dieses Schild verwendet, könnt ihr quasi dafür sorgen, dass der Gegner einen Nachteil auf seinen Angriffswurf auf euren Kameraden habt. Und last but not least den Kampfstil der Verteidigung, der euch auch hier schlicht und einfach einen Bonus von plus 1 auf eure Rüstungsklasse gibt.
Ja, und da kommt auch schon so ein bisschen raus, der Paladin ist mehr so der edle Ritter, der seine Fähigkeiten anders als der Kämpfer bekommt, die nicht unbedingt alle direkt irgendwie aufs Töten aussehen oder sonst was, sondern der Paladin soll halt mit seinem Schild und seinem Schwert oder was auch immer in vorderster Front kämpfen, eher als irgendwie hinten mit seinem Bogen zu stehen. Also ich habe beim Paladin zumindest immer so irgendwie Ritter in Rüstung mit einem Schild vor Augen. Natürlich kann man den auch anders spielen, aber ja.
Ich habe zumindest mal noch keinen Paladin gesehen, der irgendwie anders gespielt wurde. Ach nee, Quatsch, das kann ich nur halb bestätigen. Tatsächlich spiele ich mit einem Paladin, der in einer anderen Kampagne, der tatsächlich eher so eine Naturgottheit anbetet und eher entsprechend auch so aussieht. Also tatsächlich eher mit einer ziemlich zerschlissenen Lederrüstung durch die Gegend läuft und die einem Naturgott huldigt, also nicht der glänzende silberne Rüstung-Typ.
Wobei man da jetzt auch dazu sagen muss, da gibt es bei den nächsten Büchern auch wieder ein paar Sachen, die dass dieses klassische Bild vom Paladin noch mal ein bisschen auseinandernehmen und meines Erachtens deutlich besser gemacht haben als irgendwie jetzt hier im Player's Handbook. Aber gut, im Player's Handbook soll das halt alles von den Klassen ein bisschen stringenter sein als irgendwie danach so, ne?
Ja, ich glaube, das ist euch vielleicht wahrscheinlich auch bei unseren bisherigen Klassenbeschreibungen mal ganz gut aufgefallen, beziehungsweise wir haben es ja auch durch den einen oder anderen Kommentar durchaus deutlich gemacht. Man kann sich schon irgendwie so ein bisschen, also ich würde sagen, man könnte generell sagen, dass die Klassen, so wie sie mit ihren Subklassen im Players Handbook ausgestaltet sind, schon eher dafür da sind, die Klischees zu bedienen, die man von diesen Klassen im Kopf hat, während die Subklassen, die dann in den Folgebüchern, also in diesen Zusatzregelwerken dazu kamen, eigentlich mehr und mehr die Möglichkeit geben sollten, jede dieser Klassen durch entsprechende Subklassen nach den eigenen Vorstellungen zu formen und der eigenen Kreativität ein bisschen mehr Freiraum zu lassen. Das ist so zumindest meine Interpretation.
Ja, genau. Das stimmt. Ja, und auf Level 2 kommt übrigens nicht nur der Kampfstil dazu, sondern ihr könnt auch endlich Zauber wirken. Und das funktioniert, dieses Göttliche sagt es ja schon so ein bisschen, es funktioniert eigentlich genauso beziehungsweise ähnlich wie beim Kleriker. Das heißt, ihr könnt aus einer Liste von Zaubern wählen, also alle, wofür ihr quasi einen Zauberplatz zur Verfügung habt. Das heißt, wenn ihr einen Level 1 Zauberplatz zur Verfügung habt, dürft ihr natürlich nur Level 1 Zauber wählen. Und wenn ihr einen Level 2 Zauberplatz habt, natürlich Level 1 und Level 2 Zauber. Sollte klar sein. Ganz wichtig übrigens, beim Paladin gibt es keine Zaubertricks. Also ihr könnt wirklich nur Zauber wirken und nicht irgendwie so viele Zaubertricks, wie ihr irgendwie wollt. Nein, eure Zauber sind demnach auch begrenzt. Und jetzt kommt so ein bisschen dazu, was ich beim letzten Mal beim Mönch meinte, wo ich meinte, geil, das ist straightforward, hier muss man wieder ein bisschen rechnen. Ihr könnt euch nämlich dann, wenn ihr eure Zauber nach einer langen Rast neu auswählt, müsst ihr die halbe Stufe eures Paladins plus eurem Charisma-Modifikator wählen und dann habt ihr die Anzahl der Zauber, die ihr habt.
Aber wahrscheinlich habt ihr schon das einfach schon gedacht. So,
ist ja genau, logisch. Ist vollkommen logisch, genau. Bisschen kompliziert, aber irgendwann hat man es dann auch mal raus, wenn man zumindest irgendwie die vierte Klasse in Mathe noch besucht hat, dann kriegt man das irgendwie hin, würde ich behaupten. Und wichtig ist hier, ihr müsst, wenn ihr diese Liste irgendwie wechseln wollt, dann müsst ihr eure lange Rast zumindest ein bisschen damit verbringen zu beten, beziehungsweise zu beten und zu meditieren, um eure Liste zu ändern. Das heißt, ihr wollt irgendwie einen Spruch austauschen von eurer vorbereiteten Liste, dann müsst ihr mindestens eine Minute im Gebet oder in Meditation verbringen, je Zaubergrad des jeweiligen Spruchs. Geht noch ein bisschen, ich finde es nicht so schlimm wie beim Mönch, aber soll auf jeden Fall gesagt sein, falls ihr irgendwie durchpennen wollt bei der Langrast, was ihr nicht könnt.
Genau, also letztendlich ist es natürlich auch wieder nur so ein bisschen Fluff. Wann es halt tatsächlich Auswirkungen hat, ist, glaube ich, wenn ihr eure komplette Zauberliste umstellen wollt, weil dann könnte es durchaus sein, dass ihr zum Beispiel halt nicht Wache halten könnt oder sowas, wenn andere halt Wachen halten könnten, weil ihr halt im Gebet vertieft seid. Das schon immer im Hinterkopf behalten.
Ja, also es ist auch ein Thema, was eigentlich eher dann auf höheren Leveln relevant wird. Also auf den ersten Leveln, wie eben schon gesagt, ist es ja wirklich, das wird pro Zaubergrad ausgerechnet, diese Minute. Ja, da habt ihr halt nur Level 1 und Level 2, da geht das alles schon, ne? Aber wenn ihr mehr Zauber bekommt und so weiter und höhere Grade dann auch noch mitrechnen müsst, dann wird es vielleicht mal ein bisschen kritisch mit der Wache, aber ansonsten ist das alles möglich.
Die, ich glaube, du hast es schon erwähnt vorhin, ansonsten sage ich es gerade nochmal, euer zauberwirkendes Attribut ist Charisma, entsprechend ist das auch dann euer primäres Attribut generell, also neben Stärke natürlich, was ihr auf jeden Fall zum Zaubern benötigen werdet. Und wir haben jetzt schon ein bisschen über eure Zauberauswahl gesprochen und wie ihr dann neue Zauber vorbereitet. Aber hey, keine Sorge, am Ende des Tages ist das alles scheißegal, weil das, was eure Zauberplätze auffressen wird, ist eure nächste Level 2 Fertigkeit und die hat auf Deutsch den wunderbaren Namen Göttliches Niederstrecken, auf Englisch den sehr viel eingängigeren Namen Smite. Und das ist einfach, dass ihr ganz viel Schaden zusätzlich machen könnt, solange ihr Zauberplätze habt. Das funktioniert nämlich so, dass ihr, wenn ihr den Gegner trefft mit einem Nahkampfangriff, dieses göttliche Niederstrecken aktivieren könnt, einen Zauberplatz aufwendet und dann 2W8 zusätzlichen Schaden macht, zusätzlich zu eurem Waffenschaden halt 2W8 zusätzlichen Schaden macht, nochmal plus 1W8 zusätzlichen, bei jedem zusätzlichen Grad über dem ersten Grad an Zauberslots, sprich, ihr trefft, wendet einen Zauberslot des ersten Grades auf und macht 2W8 zusätzlichen Schaden. Wenn ihr einen Zauberslot des zweiten Grades aufwenden würdet dafür, würdet ihr sogar 3W8 zusätzlichen Schaden machen. Und wie gesagt, alles immer on top zu eurem normalen Waffenschaden. Also das Ding haut richtig, richtig, richtig rein und ist halt wirklich der Brot- und Butter-Spell, den ein Paladin im Nahkampf verwendet, ehrlicherweise. Und das ist prinzipiell durch nichts limitiert. Also ihr könnt es bei jedem Mal, wenn ihr einen Gegner trefft, immer wieder ausführen. Der einzige limitierende Faktor sind halt eben eure Zauberplätze. Und wie gesagt, letztendlich, also meiner Erfahrung nach, ist es tatsächlich so, dass das der Punkt ist, wo auch eure Zauberplätze hinwandern, weil es halt echt so dermaßen stark ist. Nämlich auch der Fakt, dass ihr euch entscheiden könnt, diesen Zauberplatz aufzuwenden, nachdem ihr wisst, dass ihr den Gegner getroffen habt, macht die ganze Sache ja noch ungleich mächtiger. Also ihr könnt hier eigentlich dieser Zauberplatz ist nie tatsächlich nutzlos verloren, wie bei vielen anderen Zaubern, bei denen halt irgendwie der Gegner irgendwie einen Rettungswurf machen muss oder wo man einen Trefferwurf irgendwie gegen den Gegner machen muss. Nee, ihr wisst, ihr habt getroffen, ihr wendet euren Zauberplatz mit auf und macht dann einfach zusätzlichen Schaden. Das ist einfach schon wirklich richtig, richtig mächtig. Und so viel Zauberplätze hat der Paladin schlicht und einfach nicht, sodass halt ihr am Ende eine Menge Schaden raushauen werdet, aber wahrscheinlich weniger irgendwelche Zauber zusätzlich zur Verfügung habt.
So ein bisschen der Eldritch Blast vom Paladin gefühlt. Also nur teurer. Das, was du halt da irgendwie trotzdem am meisten einsetzen wirst. Ja, und wie du schon gesagt hast, das Geile ist halt, dass du es irgendwie, nachdem du getroffen hast, erst entscheiden kannst. Und es ist irgendwie, ich würde mal behaupten, so für jeden Paladin-Spieler ist der kritische Treffer gegen Strahd von Sarovic dann der Traum, wenn du noch ein paar Zauberslots zur Verfügung hast und dann göttliches Niederstrecken machen kannst, weil gleißender Schaden plus nochmal deinen normalen Angriff und das wird beides nochmal verdoppelt. Ja.
Ja. Genau. Das vielleicht auch gerade noch mal so ein bisschen zu betonen, weil die Unterhaltung hatten wir ja auch im Vorfeld noch mal kurz und das fällt auch häufig hinten rüber, beziehungsweise sorgt viel für Diskussionen. Solche Eigenschaften wie zum Beispiel dieses göttliche Niederstrecken, genauso wie der hinterhältige Angriff des Schurken beispielsweise, zu dem wir dann noch mal beim Schurken zu sprechen kommen werden, auch dieser Schaden oder diese Eigenschaft wird verdoppelt oder kann doppelt eingesetzt werden, wenn ihr kritisch trefft. Nochmal kurz kritische Treffer rekapituliert. Wenn ihr bei einem Angriffswurf eine 20 würfelt, ist es ein sogenannter kritischer Treffer und ihr könnt euren doppelten Waffenschaden auswürfeln und dann auf den Gegner anwenden. Und wenn du dann als Paladin einen solchen kritischen Treffer würfelst, kannst du nicht einmal, sondern auch direkt zweimal wegen diesem doppelten Treffer dein göttliches Niederstrecken dann auf den Gegner anwenden. Klingt jetzt erstmal ein bisschen irre und ich kann euch aus eigener Erfahrung, leidiger Spielleitererfahrung sagen, es ist auch komplett geisteskrank, was dann passiert. Wenn dann irgendwie noch ein Paladin mit irgendwie sogar noch Level 2 Zauberslots vor eurem ach so coolen, geilen, untoten Monster steht, der macht den einfach fertig. In einer oder zwei Runden. So, das ist wirklich komplett abgefahren. Und ist aber dementsprechend don't mess with a Paladin. Das kann extrem schmerzhaft werden. Und deswegen göttliches Niederstrecken sorgt dafür, dass ihr mal ein paar Spellslots dafür noch übrig habt und haut ihn nicht für irgendwelchen Quatsch raus, denn dafür werdet ihr letztendlich als Paladin bezahlt.
Ja, absolut richtig. Und dann ein kleiner Tipp an die Spielleiter, wenn dann wirklich bei Curse of Strahd ein Paladin dabei ist, sorgt Strahd natürlich dafür, dass der sofort als erstes stirbt, damit er irgendwie nicht ins göttliche Niederstrecken dann überhaupt erstmal reinkommt. So, ne?
Nee, das ist wirklich, also ich hab tatsächlich mal einen One-Shot gespielt mit einer Gruppe aus, ich glaube, es war zwei Kleriker, ein Paladin und ein Hexenmeister dabei. Und hab
klingt nach einer witzigen Truppe.
Jetzt irgendwie groß ins Detail gehen zu wollen, aber es ging darum, dass irgendwie so ein Dorf von so einem krassen bösen Monster terrorisiert wurde und dann der Showdown war dann auf so einem Friedhof und aus dem Friedhof, aus der Krypta dieses Friedhofs kam dann der Geist dieses Monsters mit seiner untoten Frau raus und die beiden haben dann irgendwie die Gruppe bekriegt und ich hatte mir dann im Vorfeld diesen Encounter ausgedacht und mir dann gedacht, oh krass, jetzt hast du hier dieses abgefahrene Monster und die Spieler waren alle auf Level 5 und das Monster hat ein Challenge-Rating von 9 oder sowas, also schon echt richtig haarig und richtig, also der konnte richtig was und die haben den auseinandergepflückt wie nichts Gutes, also es war komplett lächerlich. Die ganzen Fähigkeiten, die auf gleißenden Schaden setzen, plus dann halt irgendwie noch diesen Magier oder Hexenmeister, ich bin mir nicht mehr sicher, im Hintergrund, der die ganze Zeit einfach nur irgendwelche Debuffs durch die Gegend wirft. Es war komplett lächerlich. Ich glaube, ich hab 2 Hits mit diesem Monster hinbekommen oder sowas. Also es ist komplett abgefahren gewesen.
Ja, aber auch da vielleicht, da können wir bestimmt auch nochmal eine extra Folge zu machen. Bei so Encountern ist es ja, kann man es ja auch so wirklich gestalten, dass wenn man die eigene Gruppe kennt, kann man entweder dem Pärchen dann noch irgendwas zur Seite stellen, was die Gruppe vielleicht nervt dann oder halt die ein bisschen stärker machen. Ich weiß, man darf es nicht übertreiben, aber in dem Fall hättest du ja schon ein bisschen drauflegen können, rein
theoretisch. Ja, wobei da auch wiederum ein Tipp an die Spielleiter, wenn die Gruppe ja so konstruiert ist und ihr habt irgendwie diesen Paladin-Kleriger-Kombination, die halt irgendwie auf heiligen Schaden und bla 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 ausgelegt ist, dann lasst den Spielern auch den Triumph. So.
Klar,
weißt du? Klar. Und dann ist es halt so, dass das mega krasse böse Monster mit wirklich abgefahrenen Fähigkeiten irgendwie komplett hilflos und ohne jeglichen Möglichkeiten nicht an die Spieler rankommt, weil überall irgendwelche Slow-Zauber auf ihm liegen und irgendwelche Geisterwachen irgendwie ihn von irgendwas abschirmen und bla bla bla. Dann lasst den Spielern den Triumph, dann habt ihr einfach jetzt irgendwie euren ach so coolen Encounter einfach für die Tonne kreiert, aber die Spieler finden es halt mega geil. Ne? So, das ist es dann halt einfach. Und dann lasst den Spieler, wie gesagt, auch diesen dominanten Kampf. Ihr werdet schon noch irgendwo einen anderen Kampf mit denen generieren können, wo es dann enger wird. Aber im Zweifelsfall schlachten die dann auch einfach mal ein Monster ab und haben dann so ihren Hack-and-Slay-Spaß. Vollkommen legitim.
Dann wieder direkt bei der nächsten Folge auf den Boden der Tatsachen zurückholen und einen Spieler sterben lassen.
Natürlich, dann kommt also irgendwie das große Feuerelementar und macht die Bastarde nieder.
So. Das ist nämlich der Cousin.
Genau, und das sind tatsächlich dann auch schon die Fähigkeiten, die ihr bis Level 2 bekommt. Und auch hier, kurzes Fazit gezogen, also wir haben einen vollgerüsteten, vollbewaffneten Charakter mit einem echt sehr ordentlichen Heilungszauber, mit einem echt sehr ordentlichen Schadenszauber und noch ein paar zusätzlichen Zaubern in der Hinterhand, die man einfach noch raushauen könnte bei Bedarf. Also da ist auf Level 2 schon ziemlich pumped. Und auf Level 3 kommt es dann tatsächlich dazu, dass ihr in die Unterklassen geht.
Ja, und zusätzlich noch niemals krank werden könntet. Das heißt,
ach so, genau.
Das kommt in Corona-Zeiten wären Paladine richtig gut drauf, weil die sind komplett immun gegen Krankheiten durch ihre göttliche Magie, die sie auswählen.
Paladine scheißen auf Corona.
So.
Ja, ist auch schon der Folgentitel. Zack.
Ja, Paladine sind Maskenverweigerer, finde ich ein bisschen besser, aber.
Oh, der ist auch nicht schlecht. Mal gucken, wie clickbaity wir unterwegs sind, wenn wir die Folge hochladen.
Ja, aber du hast schon richtig gesagt, jetzt kommt der heilige Schwur und da kommt das Problem, was wir am Anfang angesprochen haben. Ihr geht halt wirklich einen heiligen Schwur mit irgendeiner Gottheit ein. Man muss dazu sagen, die Gottheit muss natürlich gut sein. Das finde ich auch ein bisschen schade hier in dieser Version, dass es keine bösen, also gibt es ja schon böse Paladine, kommen wir gleich nochmal drauf. Wenn ihr nämlich den Schwur brecht, gibt es da eine Möglichkeit. Aber bei älteren Editionen war es wirklich so, dass ihr auch einen bösen Paladin spielen könntet von einer bösen Gottheit. Und ach, da fand ich so ein bisschen cooler, weil du halt wirklich so, ja, wie du eben schon sagst, das auch ein bisschen edgy mehr gestalten konntest als jetzt. Und hier ist es ja wirklich einfach nur so, oh, ich breche meinen Schwur, dann werde ich böse oder so. Ja. Bisschen
eintönig, beziehungsweise schwarz und weiß. Hast du jemals einen edgy Charakter gespielt?
Ich? Nee, gar nicht. Nee. Immer Haare und im Gesicht.
Und du beschwerst dich über Eindimensionalität.
Ja, ich will den Spielleiter ja auch nicht überfordern. Also.
Ja, okay, fairer Punkt. Dieser heilige Schwur allerdings, im Prinzip laufen die heiligen Schwüre ehrlicherweise immer nach der gleichen Struktur ab. Denn jede dieser Subklassen hat zwei Aspekte, zumindest auf den Leveln bis Level 4, die wir mit euch immer, oder Level 3, die wir mit euch besprechen. Und zwar gibt es immer definierte Schwurzauber, die entsprechend der Unterklasse dann gewählt werden. Das sind letztendlich einfach nur zusätzliche Zauber, also eine zusätzliche erweiterte Zauberliste, die ihr bei ganz vielen anderen Klassen bzw. Subklassen genauso habt. Also ihr habt quasi Zugriff auf ein paar zusätzliche Zauber, die sonst nicht in der Zauberliste des Paladins drin wären. Das ist wenig spektakulär. Und zusätzlich habt ihr dann eine Fähigkeit, die nennt sich göttliche Macht fokussieren. Diese Fähigkeit wird dann entsprechend eurer Unterklasse so unterschiedlich ausgeformt. Das ist so ein bisschen ähnlich wie beim Kleriker, der hat ja eine ähnliche Fähigkeit, die sich dann so ein bisschen für die verschiedenen Unterklassen verändert und auch hier. Oder heißt es nicht sogar auch göttliche Macht fokussieren beim Kleriker?
Das heißt göttliche Macht fokussieren, ja.
Ja, ne? Hm. Entsprechend, wie gesagt, auch hier beim Paladin ist es ein bisschen abhängig davon, wem ihr euren oder wo ihr euren Schwur abgelegt habt. Und und diese beiden Aspekte ziehen sich halt durchgehend durch die Unterklassen durch und sind die einzigen Sachen, die sie zumindest auf bis Level 3 differenzieren.
Genau, danach wird es wieder nochmal ein bisschen anders, aber grundsätzlich kriegt ihr, eigentlich ist göttliche Macht fokussieren auch so erstmal das Wichtigste, was ihr auf den, sag ich mal, den ersten Leveln wahrscheinlich am meisten nutzen werdet, neben dem Niederstrecken, beziehungsweise dem göttlichen Niederstrecken, wie es ja genannt wird hier. Im Player's Handbook gibt es tatsächlich nur, in Anführungszeichen, wenn man das jetzt mal mit dem Kleriker vergleicht, wo es ja deutlich mehr Unterklassen gibt, aber hier gibt es nur 3 Stück und es startet mit dem Schwur der Alten. Und das ist so ein bisschen, ja, ist wahrscheinlich der Paladin, den du spielst, ne? Also es ist quasi der Paladin, der sich so ein bisschen naturverbundener gibt. Man muss dazu sagen, jetzt bei diesen ganzen Unterklassen bzw. Schwüren habt ihr immer so eine Lehre dabei. Die werde ich jetzt nicht komplett runterrattern, aber das ist dann zum Beispiel jetzt beim Lehre des Alten die Stichworte entfache das Licht, schütze das Licht, erhalte dein eigenes Licht, sei das Licht. Klingt sehr esoterisch, ist es wahrscheinlich auch so ein bisschen. Aber ja, ihr müsst halt nach diesen Lehren leben. Und der Spielleiter kann es dann auch gerne mal so handhaben, dass wenn ihr irgendwas macht, was gegen diese Lehren verstößt, dann seid ihr vielleicht in Ungnade gefallen und müsst euch irgendwie als Spieler zu einem Kleriker begeben, eurer Gottheit, damit ihr da irgendwie Buße tun könnt. Denn sonst kann es passieren, dass ihr vielleicht, ja, als Beispiel nicht alle Zauber zur Verfügung habt, die ihr sonst zur Verfügung habt oder sowas.
Hinweis an den Spielleiter. Also tatsächlich, also im Prinzip könntet, ist das ähnlich wie beim, vielleicht eher vergleichbar mit dem Hexenmeister eigentlich, oder? Also beim Hexenmeister läuft es ja auch so, dass der Hexenmeister seine Quelle der Magie sozusagen oder die Quelle seiner Fähigkeiten in seinem Patron hat, mit dem er halt eine Verbindung und mit dem er einen Pakt eingegangen ist. Mhm. Und im Prinzip von der Mechanik her ist es ja beim Paladin fast vergleichbar, dass er darauf angewiesen ist, dass seine Gottheit, die er anbetet, ihm auch diese Fähigkeiten, diese magischen Fähigkeiten zur Verfügung stellt. Und im Prinzip spricht auch nichts dagegen, dass wenn er sich daneben benimmt, das auch mal nicht klappt.
Genau. Ja. Ja, weil man muss ja auch dazu sagen, jetzt im Gegensatz zum Hexenmeister ist der Paladin sich ja immer bewusst, dass er irgendwie diese Gottheit anbetet. Das wäre auch ein cooles Ding für einen Spielleiter, dass man irgendwie die Story da draus macht, dass der Paladin unbewusst eine andere Gottheit anbetet und die ihn die ganze Zeit verarscht oder so.
Ja, eigentlich ganz witzig, ja.
Ja, aber ja, ja, aber wie gesagt, du weißt es, eigentlich weißt du, welche Gottheit du anbetest und deswegen ist dir ja auch bewusst, wenn du irgendwie Scheiße gebaut hast. Deswegen, ja, und da sind wir wieder beim, du musst dich an alles halten, was dir deine Gottheit vorgibt.
Genau. Und ja, also ich sehe das nicht so ganz so schlimm wie du, irgendwie diese, also das kommt auch immer hart auf die Spielweise an. Ich habe tatsächlich jetzt mit 2 Paladinen zusammengespielt, einmal mit diesem Naturpaladin und einmal mit einem, ich weiß gar nicht, was der für einen Schwur abgelegt hat, ehrlicherweise. Ich glaube, den zweiten Schwur, aber ist jetzt auch erstmal egal. Auf jeden Fall haben die beiden Spieler ihre Paladine wirklich, oder spielen sehr unterschiedlich aus, während der eine halt dieses Paladin-Feature so ein bisschen mit durchschwingen lässt und hier und da halt mal irgendwie diese Naturverbundenheit halt irgendwie dadurch ausspielt, dass er halt irgendwie mehr in den Parks rumhängt, während die Spieler halt irgendwie die Stadt unsicher machen, ist der andere Spieler mit seinem Paladin tatsächlich sofort auf Krawall gebürstet, sobald er irgendwie den Hauch von Unfairness irgendwo meint zu erkennen und versucht das dann auch direkt mit dem mit seinem Streitkolben zu beschwichtigen. Also, wie gesagt, hängt auch einfach viel mit euch zusammen. Also, ihr werdet nie aus der Nummer wirklich rauskommen, wie du gerade ja schon gesagt hast, dass ihr einfach irgendwie wild durch die Gegend euren Charakter entwickeln könnt, weil ihr euch quasi schon mal in diesem Korridor bewegen müsst, den euer Gott euch vorgibt. Aber wie das jetzt tatsächlich im Spiel aussieht, ist natürlich ein bisschen euch überlassen.
Ja, also man muss irgendwie auch schon darauf achten, dass man, wie anfangs gesagt, den anderen Spielern halt nicht auf die Nerven geht, weil wenn wirklich mal irgendwie das so ist, dass die Gruppe irgendwas Böses in Anführungszeichen tun muss, um irgendwie in der Story weiterzukommen und ihr dann aber quengelt auf dem Boden rumschreit und sagt, nee, wir dürfen das nicht machen. Wenn das ständig passiert, nervt es halt irgendwie. So einmal ist ganz cool, aber da gibt es bestimmt auch ein paar Wege, das vielleicht anders zu lösen.
Unbedingt. Genau, und dann habt ihr also diese Lehre der Alten, also beziehungsweise diese Lehre ist auch für jede Subklasse existent und dann habt ihr quasi so ein bisschen, damit kriegt ihr so ein bisschen Leitsätze mit, so schmissige Claims, nach denen ihr dann quasi, oder die ihr in euer Roleplay ein bisschen mit einfließen könnt, damit ihr ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt. Weiter geht es dann bei dem Schwur der Alten mit den Schwurzaubern. Hier haben wir fesselnden Schlag und mit Tieren sprechen und dadurch merkt man natürlich auch direkt wieder, dass es so ein bisschen diesen Naturbezug hat. Und dann kommen wir zu den Fähigkeiten, die der Paladin hier für seine göttliche Machtfokussierung bekommt. Und da reden wir vom Zorn der Natur und dem Vertreibe die Ungläubigen. So heißen die beiden Aspekte, die er sich dann quasi auswählen kann. Und der Zorn der Natur ist quasi ein Entangle-Zauber. Also es gibt einen Zauber, der quasi mehr oder weniger meines Erachtens das Gleiche tut. Ihr könnt dann eure göttliche Macht fokussieren und einen Gegner mit Dornengestrüpp sozusagen am Boden festsetzen oder fesseln. Diese Kreatur darf nicht weiter als 3 Meter von euch entfernt sein. Das ist erstmal relativ einschränkend, ehrlicherweise. Und diese Kreatur kann dann einen Rettungswurf oder auf Stärke oder Geschicklichkeit ablegen. Also quasi, ob er stark genug ist, diese Dornen zu zerreißen oder geschickt genug ist, ihnen auszuweichen. Und wenn er dem misslingt, ist er festgesetzt und kann dann quasi mit jedem seiner Züge oder mit jeder seiner Aktion in den neuen Zügen diesen Versuch nach diesen Rettungswürfen wiederholen. Solange ihm das nicht gelingt, ist er halt entsprechend festgesetzt. Die andere Fähigkeit, wie schon gesagt, ist Vertreibe die Ungläubigen. Und hier haben wir tatsächlich ebenfalls einen Zauber, der ähnlich funktioniert und der nennt sich Fear, also Angst, oder auf Deutsch, wie heißt der, auf Angst einflößen, keine Ahnung. Ja,
ich glaube, Untote vertreiben wäre so das Pendant vom Erika, was da gut
Untote vertreiben gibt es genauso. Und hier habt ihr nämlich tatsächlich die Möglichkeit, dass ihr eure göttliche Macht fokussiert und Unholde und Feenwesen von euch weglaufen müssen, wenn sie ihren Rettungswurf nicht schaffen. Das ist in diesem Fall, glaube ich, ein Weisheitsrettungswurf, wenn mich nicht alles täuscht. Genau. Mhm. Und sie dürfen sich nicht weiter als 9 Meter von euch wegbefinden. Und wenn sie diesen Weisheitsrettungswurf nicht schaffen, müssen sie ihre Aktion darauf aufwenden, so weit wie möglich von euch wegzulaufen, wie irgendwie möglich. Hier mit der kleinen Zusatzeigenschaft, dass wenn die Gestalt dieser Illusion oder diese Gestalt dieser Kreatur durch eine Illusion irgendwie verdeckt war oder irgendwie verschleiert war, dieser Effekt verschwindet und das eigentliche Aussehen dieser Kreatur enthüllt.
Ja. Ist, finde ich, sehr ähnlich zum Kleriker. Kann man ganz gut für gewisse Sachen benutzen. Aber ich meine, man kämpft halt selten gegen Feen. Deswegen finde ich das so ein bisschen.
Also ein Zusatz, der da, oder ein Gedanke, der das so ein bisschen mächtiger macht, vielleicht ist, dass ganz viele herbeigeschworene Wesen von Gegnern häufig Feenwesen sind. Das könnte die ganze Sache vielleicht ein bisschen pragmatischer entscheiden. Ansonsten ist es halt, also ist es sehr ähnlich dem, wie beim Kleriker.
Genau. Ja, und das war's auch schon für die erste Lehre, beziehungsweise den ersten Schwur. Der zweite Schwur ist der Schwur der Hingabe. Und das ist jetzt so ein bisschen, das ist das Ritterthema, was ich eben angesprochen habe, weil da geht's nämlich bei der Lehre der Hingabe darum, um Ehrlichkeit, Tapferkeit. Klingt ein bisschen nach Gummibären, ne? Ehrlichkeit, Tapferkeit, Mitgefühl, Ehre und Pflichtbewusstsein. Ihr merkt schon, ja, da geht es tatsächlich um den edlen Ritter, der irgendwie an eurer Seite steht. Deswegen auch eure Zauber, beziehungsweise eure Schwurzauber, die ihr zusätzlich bekommt, das ist Heiligtum und Schutz vor Gut und Böse. Schutz vor Gut und Böse finde ich eigentlich auch einen nicen Zauber, der relativ gut zu jedem Paladin passt. Kann man auch ganz gut verwenden. Und eure göttliche Macht fokussieren Fähigkeiten sind einmal heilige Waffe und die Unheiligen vertreiben, kennt ihr von eben, ist nur ein bisschen anders. Erstmal zur heiligen Waffe. Die heilige Waffe ist im Endeffekt so, ihr lasst durch eine Waffe positive Energie fließen. Mir fällt gerade auf, dass der Paladin so ein bisschen esoterisch, yogamäßig unterwegs ist, ne?
Finde ich auch, so, wie witzig positive das Energie. Wenn du so ein Yogi-Paladin spielen würdest.
Fände ich eigentlich auch gut.
Das ist eigentlich eine super geile Idee. Finde ich, das muss ich mal durchdenken. Ich glaube, das könnte derbe witzig in der Kampagne sein.
Der sich auch nur in so Batiktüchern die ganze Zeit
kleidet. Ja, genau.
Und so.
Und auch viel Tee. Einfach ganz viel Tee die ganze Zeit.
Ja, aber nur den guten Yogi-Tee aus Indien. Weil der andere schmeckt nicht.
Richtig.
Ja. Die heilige Waffe ist in dem Fall nicht der Tee, sondern wirklich eine Waffe, die ihr tragt. Und zwar könnt ihr diese Waffe für eine Minute im Endeffekt mit positiver Energie beeinflussen. Und dadurch dürft ihr euren Charisma-Modifikator nochmal auf Angriffswürfe hinzurechnen. Wird wahrscheinlich ganz nett sein, weil euer Charisma-Modifikator relativ hoch sein wird, neben eurem Stärke-Modifikator. Das heißt, ihr könnt mit dieser Waffe die nächste Minute relativ ordentlich zulangen. Und wichtig ist dabei aber noch, wenn ihr irgendwie leise unterwegs seid, die Waffe strahlt in einem Radius von 6 Metern helles Licht aus. Das heißt, ihr werdet relativ schnell damit gesehen. Sollte man vielleicht nicht auf geheimer Mission irgendwie verwenden. Aber wenn ihr gerade irgendwie mitten auf dem Schlachtfeld seid, dann ist das eine super Sache, die ihr wirklich einsetzen könnt, um zumindest fast alle eure Angriffe treffen zu lassen, wenn ihr jetzt nicht irgendwie richtig scheiße würfelt. Mal kurz. Das ist genau, naja, okay. Und, oder wolltest du was dazu sagen?
Nee.
Okay. Und dann die zweite Fähigkeit bei göttliche Macht fokussieren beim Schwurzauber der Hingabe, habe ich ja eben schon gesagt, ist ähnlich wie bei dem ersten Schwurzauber. Das heißt auch die Unheiligen vertreiben, läuft auch exakt genauso mit dem einzigen Unterschied, dass es nicht Feen sind, sondern hier ist es alle Unholden und Untoten. Das heißt, das hier ist noch ähnlicher als wie das untote Vertreiben vom Kleriker. Ansonsten läuft alles genauso wie gerade eben von Lars gesagt, nur halt irgendwie die Kreaturen ändern sich.
Genau, und dann kommen wir auch schon zum letzten Schwur, und zwar dem Schwur der Rache. Und auch da ist der Name Programm. Die ganze Geschichte ist so ein bisschen darauf ausgelegt, dass ihr so ein bisschen der Rächer in gleißender Rüstung seid, der das Übel und das Böse in der Welt vertreiben will. Hier sind dann auch quasi diese Lehren der Rache, sowas wie bekämpfe das größere Übel, keine Gnade für das Böse, mit allen Mitteln und bla bla bla. Ihr wisst schon, ihr seht schon, wo in welche Richtung das Ganze geht.
Batman.
Batman, Punkt. Batman in Platte. Die Zauber, die Schwurzauber, die ihr dementsprechend bekommt, ist Zeichen des Jägers und Verderben. Ohne jetzt konkret in die Eigenschaften dieser Zauber gehen zu wollen, sind die quasi darauf ausgelegt, einen konkreten Gegner möglichst effektiv niederzumachen. Um es mal so zu formulieren. Und auch hier haben wir natürlich zwei Möglichkeiten, die göttliche Macht zu fokussieren. Und ihr habt das Schema jetzt wahrscheinlich schon erraten oder erkannt. Wir haben quasi eigentlich immer die Möglichkeit, also mit einem Aspekt dieser göttlichen Macht zu fokussieren, eine bestimmte Art Gegner zu vertreiben und einfach zur Flucht zu zwingen. Und eine weitere Fähigkeit. Und hier ist es so, dass man, dass die eine Möglichkeit, die göttliche Macht zu fokussieren, Gegner verdammen ist. Und während man bei den anderen beiden Schwüren die Möglichkeit hatte, einen bestimmten, also beliebig viele Gegner eines bestimmten Gegnertypus um sich herum in Flucht zu versetzen, hat man hier die Möglichkeit, einen bestimmten Gegner, egal was für einen Typus der dann hat, in die Flucht zu schlagen. Nämlich tatsächlich, genau wie man es sich vorstellt, man sucht sich einen Gegner aus, eine Kreatur aus, die sich innerhalb von 18 Meter um einen befinden muss und die einen, die man auch sehen können muss. Und wenn sie diesen Weisheitsrettungswurf eben nicht schafft, ist sie verängstigt und muss sich so weit wie möglich von euch wegbewegen mit ihrer Aktion, hat keine Reaktion und kann halt entsprechend diesen Rettungswurf bei ihrer nächsten Aktion wieder versuchen. Die zweite Möglichkeit, eure göttliche Macht zu fokussieren, ist der Eid der Feindschaft. Als Bonusaktion könnt ihr diesen Eid schwören, einem Gegner schwören, den ihr sehen könnt. Und dann seid ihr eine Minute lang bei Nahkampfangriffen gegen diese Kreatur, oder nee, bei allen Angriffen, nicht nur bei Nahkampfangriffen, bei Angriffswürfen gegen diese Kreatur im Vorteil, bis diese Kreatur auf die HP dieser Kreatur auf Null sinken oder sie bewusstlos wird. Also wie ihr schon gemerkt habt oder wie es schon deutlich wird, es geht darum, sich ein konkretes Opfer rauszusuchen und auf den so lange einzuschlagen, bis er umfällt.
Exakt.
Um es mal romantisch auszudrücken.
Ich muss die ganze Zeit darüber nachdenken, dass Batman in Platte so ein bisschen nach einem schlechten ZDF-Zweiteiler im Osten klingt.
Das ist gar nicht schlecht. Ah, gut.
Pitch ich mal beim nächsten ZDF-Meeting.
Aber auch so ein abgeheifteter Batman. So weißt du, ja, einer, der es nicht geschafft hat.
Ja, oder es jetzt wieder schafft irgendwie. Er kommt so aus seiner Plattenbausiedlung wieder zurück ins Leben oder so. Neben Batman in Platte war es das tatsächlich mit dem Paladin, ne? Also, ich weiß nicht, wollen wir es noch besprechen, was passiert, wenn der Paladin seinen Eid bricht, beziehungsweise wirklich was so Krasses macht, dass er von seiner Gottheit verdammt wird?
Ich will es gerade mal kurz anschneiden, nämlich tatsächlich haben wir das beim Kleriker so ein bisschen übergangen und ich würde das ganz gerne irgendwie im Nachgang zu unseren Klassendiskussionen nochmal besprechen, aber vielleicht nochmal einen ganz kurzen Ausblick zu geben. Das ist nämlich auch so ein bisschen Spielleiter-Auslegungssache. Ich würde auch sagen, dass sowas tatsächlich eigentlich nur passieren kann, wenn sich entweder der Spieler wirklich bewusst daneben benimmt oder wenn es tatsächlich coole Absprachen zwischen Spieler und Spielleiter gibt, um der Story vielleicht einen coolen neuen Angle zu geben oder sowas. Denn es ist tatsächlich möglich und in den Regeln auch ist diese Option durchaus abgedeckt, dass, wenn man diese Schwüre hier oder wenn der Paladin diesen Schwur ablegt und ihn ganz bewusst verletzt und auch keine Reue zeigt, dass er dann die Verbindung zu seiner Gottheit verliert und dann ein gefallener Paladin wird. Und das ist tatsächlich eine eigene Unterklasse. Wie gesagt, die würde ich jetzt ungern einfach nochmal durchexerzieren. Ich würde sagen, da geben wir euch, das lassen wir so ein bisschen als Cliffhanger. Diese Subklasse ist nämlich extrem cool und steht auch gar nicht im Spielerhandbuch, sondern im Spielleiterhandbuch. Und wenn ihr die nicht verpassen wollt, solltet ihr unbedingt in Folge 25 einschalten. Und das kommt ganz bestimmt hin, denn das ist dann die Folge, die wir nach diesem Klassenmarathon hier dann aufnehmen, wo wir euch nochmal so ein paar Sonderklassen oder Sondersubklassen vorstellen. Wo dann zum Beispiel diese Subklasse des Paladins genannt wird, aber zum Beispiel auch das Kleriker-Pendant dazu, was fast noch ein bisschen cooler ist, ehrlicherweise.
Ja, ich habe mir das Kleriker-Pendant tatsächlich nicht durchgelesen, aber es klang auf jeden Fall ganz cool.
Wir reden halt über die Kleriker-Domäne Tod.
Ja, es kann cool sein, kann aber auch richtig scheiße sein. Ich habe es mir nicht durchgelesen, ich kann mir auch noch nichts darunter vorstellen. Deswegen lasse ich mich auch selbst überraschen, bevor ich dann vor Folge 25 das erstmal das Ding durchlese. Aber wie du schon gesagt hast, man muss vielleicht auch so ein bisschen darauf achten, man kann als Paladin in diese neue Klasse, nenne ich sie jetzt mal, gefallener, im Endeffekt ist es ja, nee, ist keine neue Klasse, weil es bleibt beim Paladin, aber in diese.
Er nennt sich übrigens der Eidbrecher.
Der Eidbrecher, genau. In diese neue Unterklasse kann man wirklich nur wechseln, wenn man danach böse ist. Also das ist wirklich da exakt so geschrieben, dass man das nur dann machen kann. Ansonsten wäre das, wenn ihr wirklich euren Eid brecht, dann wechselt ihr einfach die Klasse. Das wäre genau. Jetzt zum Beispiel, klar, ihr müsst das auch wieder mit dem Spielleiter absprechen, aber im Fall vom Paladin würde ich jetzt spontan sagen, dann seid ihr halt einfach ein Kämpfer auf einem gewissen Level, aber könnt halt keine Zauber mehr wirken.
Das wäre zumindest eine relativ unspektakuläre, aber durchaus zweckmäßige Adaption. Aber ja, genau. Und also deswegen, ihr könnt ja sowas auch tatsächlich nutzen, ne? Also das, dafür möchte ich auch immer Werbung machen, wenn ihr irgendwie merkt, dass euch die Klasse nicht gefällt, weil neue Charaktere in ein Abenteuer einzuführen, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ist immer so ein bisschen schwierig als Spielleiter. Das in den seltensten Fällen funktioniert so richtig gut flüssig. Und man würde ja am liebsten Fall halt doch irgendwie bei einer fixen Gruppe an Charakteren bleiben, mit denen man das irgendwie spielt, damit man halt auch irgendwie eine Konsistenz in dem Setup hat, auch weil die Spieler sich natürlich untereinander irgendwie so ein bisschen eingestellt haben und dann entwickeln sich Insider und so weiter und so fort. Deswegen will man da ja nicht viel rumrotieren. Und wenn ihr halt irgendwie keinen Bock mehr auf eure Klasse habt oder auf euren Charakter, setzt euch mit eurem Spielleiter zusammen, besprecht das und entwickelt vielleicht irgendwie eine coole Möglichkeit, wie ihr bei dem Charakter bleibt, aber dem halt irgendwie einen coolen neuen Twist gebt. Und im Falle des Paladins könnte es ja gegebenenfalls sein, dass ihr halt irgendwie durch irgendeine Handlung eure Verbindung verliert und halt entsprechend irgendwie dann auf einmal als Kämpfer aufwacht und kein Paladin mehr seid und entsprechend halt vielleicht sich euch dann irgendwie auf eine andere Art und Weise weiterentwickelt. Also gibt es tatsächlich für storyseitig natürlich eine super viele mega coole Optionen, wie man das ausgestalten kann.
Ja. Oder ihr spielt halt Latin, den Bruder von Martin, und Martin hat Latin alles über die Gruppe erzählt und ihr könnt einfach so tun, als wäre Latin Martin.
Easy. Für die wirklich wahnsinnig unkreativen Leute ist das vollkommen okay, ja.
Genau. So geschehen im überaus guten Film Bierfest.
Was?
Das ist wirklich so, das ist exakt so, dass irgendwie der Bruder von dem Hauptcharakter, also der Hauptcharakter stirbt und dann kommt der Bruder und der heißt auch genauso und sagt dann, hey, mein Bruder hat mir alles über euch erzählt, auch alle Insider. Ihr könnt einfach so tun, als wäre er ich.
So. Ich meine, ganz davon abgesehen, dass du gerade einfach einen Film eiskalt gespoilert hast, ist das, glaube ich, okay, wenn es um den Film Bierfest geht.
Also, Ralf Möller spielt den bösen Deutschen. Also so viel sei gesagt. Ja.
Wer wirklich, ich glaube, ich habe die tatsächlich nicht gesehen. Jetzt weiß ich, was ich heute Abend mache.
Sei froh, wenn du anderthalb Stunden deines Lebens wirklich vergeuden möchtest. Bierfest.
Weiß ich noch nicht. Hört sich eigentlich ganz gut an.
Ja, also es geht tatsächlich um ein Bierfest, wo man trinken muss.
Um was? Ja. Das hätte ich bei dem Namen nie gedacht.
Ja.
Und bei Ralf Möller.
Weil Ralf Möller in all seinen Filmen trinkt. Gladiator, der besoffene Deutsche, der in der
Was? Ja gut. Aber das ist vielleicht Ralf Möller und seine Filmauftritte ist noch ein Thema für einen anderen Podcast, würde ich fast behaupten. Wir haben auf jeden Fall es hinter uns gebracht, diesen Paladin zu besprechen. Gar nicht mit so viel Rant von deiner Seite.
War ein bisschen okay, enttäuscht. Ne? Ja, ich habe mich am Anfang so ein bisschen reingesteigert und habe dann gedacht, ja komm.
Ist es nicht wert, der Paladin ist es einfach nicht wert.
Nee, dieses Gottesanbeter-Scheiß-Kram, nee. Ich bin auch froh, das war jetzt die letzte Klasse, die irgendwas anbetet. Top. Ab jetzt läuft's ohne top göttliche Magie.
Wunderbar. Cool. Und dann geht es nächste Woche weiter mit dem schon ziemlich häufig thematisierten Schurken. Und wahrscheinlich, ich würde fast behaupten, für viele, viele D&D-Spieler die erste Klasse, die sie spielen, weil es nun mal einfach der super edgy, lonely Waisenjunge ist, den man irgendwie durch ungefähr jedes Fantasy-Abenteuer-Film-Gedöns, das man irgendwo mal wahrgenommen hat, irgendwie reinprojizieren kann. Es war ehrlicherweise auch mein erster Charakter. Also ich will mich da gar nicht so drüber erheben. Und der Schurke kann auf jeden Fall eine ganze Menge ziemlich cooler Sachen, vor allen Dingen ziemlich cool, ziemlich viel Schaden machen. Ja. Warum das so ist und warum diese vielbeschworene Sneak Attack da irgendwie eine signifikante Rolle spielt, hören wir dann nächste Woche.
Genau. Übrigens auch, warum der Schurke beim ersten Schlag direkt meistens stirbt. Muss man halt auch dazu sagen, du spoilerst die Klasse jetzt so top an und dann
Hallo? Ja,
sind alle enttäuscht.
Also, ich meine, wenn man es verkackt, verkackt man es nun mal. Aber hey.
Hey, das ist ein gutes Stichwort, um jetzt aufzuhören.
Wunderbar. Dann bis zur nächsten Woche. Ich freue mich.
Bis zur nächsten Woche. Ciao.
Tschö.